HR Info. Politik.
It was a very interesting 2 days and I think actually it was a very productive 2 days, but sometimes you have to walk.
Zwei interessante Tage, produktive Tage, aber manchmal muss man einfach gehen. Das hat Donald Trump gesagt, bevor er am Donnerstag Hanoi verlassen hat. Da hatte sich der US-Präsident 2 Tage mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un getroffen. Die Gespräche scheiterten auf ganzer Linie. Wie konnte das passieren? Ist die Welt jetzt ein gefährlicherer Ort? Und wie geht's jetzt weiter? Darüber wollen wir reden in HR Info Politik. Vertane Chance, Trump und Kim in Vietnam. Mein Name ist Christoph Schelt. Satire bringt Politik ja häufig auf den Punkt. Die Kollegen von Extra 3 im NDR, die haben ein Foto von Kim Jong-un und Donald Trump gepostet. Der Gipfel sei sehr wohl ein voller Erfolg gewesen. Da wird Kim in den Mund gelegt, dass er zu Trump sagt, hast du lang genug von deinen Problemen im eigenen Land abgelenkt? Trump lächelt Kim an und entgegnet, und du bist endlich mal rausgekommen. Überspitzt ist das natürlich, ist ja auch Satire. Wie viel aber wirklich dran ist, darüber und alles andere Wissenswerte will ich jetzt reden mit 2 unserer Korrespondenten, die für uns aus Hanoi berichtet haben. Lena Bodewein ist unsere ARD-Südostasien-Korrespondentin im Studio Singapur. Arthur Landwehr ist Korrespondent in Washington, aber auch mit nach Hanoi zum großen Gipfel gereist. Hallo.
Hallo, ja, hallo, grüß Sie.
Der Gastgeber dieses Gipfeltreffens war Hanoi im Norden Vietnams. Für die Stadt war das ein echtes Fest. Beschreiben Sie mal, was war denn da los in der Stadt?
Oh, das fing schon an irgendwie bei der Fahrt über den Roten Fluss. Da stehen ein paar Hochhäuser dahinter und dann war wirklich in riesigen Lettern wurde dorthin projiziert, Welcome to Hanoi, the city for peace. Und das sollte es eben sein, die Stadt des Friedens. Das war überall plakatiert, es waren überall die Flaggen Vietnams, Nordkoreas und der USA eben an den Laternenpfahlen aufgehängt. Und es war wirklich eine große Erwartung und eine große Stimmung. Und die Leute hatten auch wirklich, ja, hatten noch wirklich Spaß daran und waren sehr neugierig. Wir standen mal zusammen vor diesem Hotel, wo Kim untergebracht war, vor dem Hotel Melia. Und da waren ganz viele Leute vorgefahren, hatten ihre Mopeds einfach auf die Straße gestellt und hatten sich dieses Hotel angeguckt. Es ist nichts passiert, aber Mensch, man guckt mal hin, oder Arthur? War doch irgendwie ja, absurd toll.
Ja, und vor allen Dingen nicht so abgesperrt, wie wir das beispielsweise von anderen Gipfeltreffen kennen. Also ich will ja gar nicht auf Hamburg kommen, also so weit muss man ja gar nicht gehen. Aber man ließ die Leute relativ nah ran, da standen ein paar Polizisten. Wir wissen nicht, wie viele in Zivil noch dazwischen waren, aber alles in allem wirkte das relativ gelassen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, wie viele ganz junge Leute richtig Spaß daran hatten, mit Ausländern umzugehen, sie zu bedienen in den Restaurants, in den Cafés, einfach auch, wenn man so will, ein bisschen wirkte es wie Üben, Umgang damit, Service anzubieten. Und das war so die ganze Stimmung in der Stadt. Spaß daran, dass hier die Welt zu Gast ist.
Ja, dass die Welt auch einfach hinguckt, das war ja auch eine große Werbung oder sollte es eigentlich sein, aber war es ja eigentlich auch für Vietnam, dass sich dann eben präsentiert als ein Land, das es mal wieder schafft, einen Gipfel auf die Beine zu stellen. APEC haben sie ja schon häufiger beherbergt und das eben, das sollte ja auch vorgezeigt werden, wie das Vorbild für Nordkorea, eine florierende Wirtschaft. Die USA sind der größte Exportmarkt für Vietnam, also der ehemalige Feind sozusagen. Wie kommt man damit klar und dass es quasi gut funktioniert, das sollte hier vorgeführt werden. Und das haben sie eben auch gerne immer gezeigt. Wir haben Kaffee spendiert bekommen. Hier testen Sie den vietnamesischen Kaffee. Schauen Sie, was wir alles zu bieten haben. So war irgendwie auch so das Flair.
Das war also die Stimmung in Hanoi. Wie haben Sie denn die Stimmung zwischen den beiden Protagonisten wahrgenommen? Das fing ja alles sehr freundschaftlich an. Auch zu Beginn des 2. Gipfeltags noch regelrecht freundschaftliche Stimmung. Aber all das hat ja letztlich zu nichts geführt. Nicht mal zum Mittagessen wollten die beiden noch. Also stimmt die Chemie zwischen diesen beiden Staatsmännern doch nicht?
Ja, das ist natürlich schwer zu beurteilen, ob die Chemie insgesamt noch stimmt. Aber dieser Bruch am 2. Gipfeltag, der war natürlich unglaublich spürbar. Also es ging morgens los, eigentlich ganz locker. Kurz vor diesem ersten Vier-Augen-Gespräch haben die beiden sich noch der Presse gestellt. Und das war richtig jovial. Und etwas, was man so bisher nicht gehört hatte, dass Kim Jong-un sagte, ach, ich habe heute ein richtig gutes Gefühl. Und ich glaube, dass wir eine tolle Vereinbarung unterschreiben werden. Also da merkt man, der hat sich sogar in der Sprache und im Duktus ein bisschen an Donald Trump da angelehnt. Solche Sprüche und solche Sätze hatte man von ihm vorher nicht gehört. Er hatte am Abend vorher oder ich glaube sogar am selben Tag war es, sogar auf die Frage eines ausländischen Reporters geantwortet. Auch das ein etwas ganz Neues. Und das alles wirkte darauf hin, als das klappt. Das wird richtig toll und die beiden verstehen sich. Und gerade diese persönliche Beziehung ist es am Ende dann eben doch, dass das alles möglich gemacht hat. Und dann kam aber der Bruch.
Wenn man es jetzt nochmal im Nachhinein betrachtet, dachte ich gestern, ja, der Trump hat schon so ein bisschen gestern Morgen darauf hingedeutet, dass er halt sagt, ja, vielleicht nicht an diesem Tag, aber in einem Prozess und wir werden über längere Zeit wirklich einen großartigen Erfolg erzielen mit dem Vorsitzenden Kim und mit Nordkorea. Also dass er schon so ein bisschen darauf hingearbeitet hat, selbst wenn es heute nichts wird, wir lassen da nicht locker und ich will nochmal hier diese gute Beziehung in den Vordergrund stellen. Wir werden uns noch viele Male sehen, auch das hat er gesagt, wir werden uns noch viele Male sehen, auch nach der Tatsache, wenn wir einen Abschluss gefunden haben. Also er hat schon einige Varianten da so eingebaut, einige Variablen, dass man jetzt so vor allem im Nachhinein natürlich schlaumeierisch deuten könnte. Da vielleicht hat er schon geahnt, dass das nicht ganz hinhaut.
Kommen wir mal zu den Ergebnissen, den wenigen, die es überhaupt gibt. Die Sanktionen gegen Nordkorea bleiben bestehen. Nordkorea bleibt aber auch dabei, keine Atomtests mehr durchzuführen. Einen Friedensvertrag oder erste diplomatische Beziehungen, das waren ja so zwei hoffnungsvolle Punkte vor dem Treffen, die wird es nicht geben. Woran hat es inhaltlich gelegen aus Sicht der US-Delegation, Arthur Landwehr?
Ja, aus Sicht der US-Delegation lag es an Nordkorea. Und zwar an der Forderung, die Sanktionen vollständig aufzugeben und abzubauen. Im Gegenzug sei zwar Nordkorea bereit gewesen, eine der wichtigsten Anreicherungsanlagen für Uran- und Plutoniumherstellung abzubauen, wirklich stillzulegen. Das aber reichte den Amerikanern nicht. Und Donald Trump sagte auch deutlich, gemeinsam mit Außenminister Mike Pompeo, dass man nicht bereit sei, dieses Faustpfand der Sanktionen jetzt schon ganz vollständig aus der Hand zu geben, nur für etwas, was nach der Einschätzung der Amerikaner zweit- und drittrangig eigentlich ist, was das Atomprogramm insgesamt angeht. Es reichte ihnen nicht. Donald Trump hat auch nochmal gesagt, da gab es andere Anlagen, die sie kennen würden. Und das deutete so ein bisschen darauf hin, dass da vielleicht auch etwas verheimlicht, vertuscht werden sollte im Vorfeld, das die Amerikaner durch ihre eigenen Geheimdienste aber kannten. Jedenfalls gab es Anlagen nach den Aussagen von Donald Trump, die sie sehr viel eher und eher hätten abbauen wollen und die sie für wichtiger hielten. Aber da habe dann Kim geblockt und habe gesagt, das sei eben nicht möglich.
Das ist also die Perspektive der Amerikaner direkt nach dem Gipfel. Da war es ja kaum möglich, dieses Nicht-Ergebnis einzuordnen aus der Perspektive Nordkoreas. Denn das Regime gibt ja eigentlich nie Pressekonferenzen. Aber dieses Statement von Donald Trump, das wollte Kim dann offenbar doch nicht so unkommentiert stehen lassen und hat seinen Außenminister vor die Presse geschickt. Lena Bodewein, mit welcher Botschaft?
Ja, Sie haben gesagt, das stimmt nicht, was Donald Trump gesagt hat. Wir haben überhaupt nicht die vollständige Aufhebung aller Sanktionen gefordert, sondern ihre teilweise Aufhebung. Also es ging insgesamt um 5 Sanktionen von 11 und zwar um die das Überleben des Volkes, die sozusagen das tägliche Leben des Volks erschweren würden und dass sie darum bitten, die aufzuheben. Und dafür hätten sie wirklich etwas geboten, so sagen sie, die größte Denuklearisierungsmaßnahme, die sie sich überhaupt zu diesem gegenwärtigen Zeitpunkt vorstellen könnten. Eben den kompletten Abbau unter Zeugen und gemeinsam von Experten, von Arbeitern der USA und Nordkoreas sollte diese Anlage sozusagen abgebaut werden. Das wäre ihr Angebot gewesen und das wurde halt nicht so angenommen. Sie sehen aber trotzdem noch einen Zustand des Vertrauens, bleibt also auch bestehen, auch von dieser Seite, was jetzt daraus dann wird. Das ist ja natürlich die ganz andere Frage.
Ja, bemerkenswert nur, dass hier auch der Außenminister gesagt hat, das sei aber auch das letzte Angebot. Also man würde nicht jetzt wieder zusammenkommen, neu verhandeln und dann ein größeres Angebot machen, das sei's. Und das ist natürlich kein so gutes Zeichen für den Fortschritt von Verhandlungen.
Ja, also was machen wir jetzt mit dieser Einschätzung? Wir haben da 2 Versionen. Keiner von uns war mit dabei. Im Nachhinein hat Donald Trump sogar nochmal für Empörung gesorgt. 2017 ist ja der amerikanische Student Otto Warmbier nach seiner Haft in Nordkorea zurück in die USA gekommen. Er ist dort kurze Zeit später gestorben, mutmaßlich, weil er in Nordkorea gefoltert wurde. Und jetzt nimmt Trump Kim in Schutz und sagt, naja, dem ist sicherlich fürchterliches geschehen, dem Warmbier. Aber die Führung, die kann ja nicht über jeden Gefangenen Bescheid wissen. Großes Land, viele Leute, sagt Trump. Der demokratische US-Senator Mark Warner, der hat dazu getwittert, die Diktatoren der Welt haben die Botschaft bekommen, du kannst mit allem davonkommen, solange du danach Donald Trump belügst. Also im Moment steht da ein Diktator fast glaubwürdiger da als der Präsident der Vereinigten Staaten. Wie sehen Sie das?
Tja, woran soll man es festmachen?
Gute Frage.
Es ist schwer zu sagen. Wir wissen es einfach nicht. Sie haben es gesagt, wir waren nicht dabei. Wir können eigentlich auch nichts anderes machen, als die beiden Versionen darzustellen und am Ende abzuwarten, was jetzt daraus wird. Aber entscheiden, wer davon recht hat, keine Ahnung, das können wir nicht.
Es ist ja wirklich so, dass vorher die Wahrnehmungen oder die Vorstellung von einer atomaren Abrüstung so weit auseinanderging, dass sie zwar gesagt haben, auch in Singapur eben, wir wollen die Denuklearisierung, aber was genau das jetzt hieß, das scheint bis jetzt einfach in diesen 8 Monaten niemand genau festgeschrieben zu haben. Und dass es wirklich so war, dass einer irgendwie sagt, ja, wir bieten jetzt einen Stein und die anderen sagen, wir wollen aber den Berg. Und das kommt natürlich überhaupt nicht zusammen. So diskrepant muss das gewesen sein. Und da ziehen sich jetzt beide Seiten erstmal zurück. Mike Pompeo hat ja gesagt, das braucht jetzt erstmal ein bisschen, bis wir uns alle so sortiert haben. Was jetzt da am Ende steht, wie gesagt, wissen wir nicht.
Ja, was mich wirklich umgehauen hat, ist, dass das so lief. Was ist denn eigentlich in diesen 8 Monaten passiert? Da haben doch Fachleute gearbeitet, haben miteinander verhandelt. Am Schluss haben Minister miteinander verhandelt. Außenminister Pompeo war mehrfach in Pyongyang. Das kann doch nicht sein und es darf doch nicht sein, dass man dann am Ende ein Papier vorbereitet, an dem die Chefs noch arbeiten müssen und bei dem nicht alles geklärt ist, bei dem es passieren kann, dass innerhalb von einer Stunde die roten Linien überschritten werden. So etwas ist, ganz ehrlich, dilettantisch. Und ich kann mir nicht vorstellen und kann mir auch immer noch nicht vorstellen, was da eigentlich passiert ist, an welcher Stelle da Leute Fehler gemacht haben. Denn dass in einem Abschlusskommuniqué noch 2-3-eckige Klammern sind, die dann von den Chefs geregelt werden müssen, das kommt immer vor. Das ist normal, wenn dann die Kompetenz der Fachebene und der Sachebene überschritten ist. Aber so etwas darf eigentlich nicht passieren.
Also man hatte so das Gefühl, sie wollten eigentlich nochmal so ein Singapur, was ja vom Dokument her, von diesem Abschlussdokument, relativ wischiwaschi war. Da sind sie ja auch eigentlich für auf den Pott gesetzt worden, dass da keine nachvollziehbare Abrüstung festgeschrieben war und so weiter. Und jetzt hatte man das Gefühl, dass irgendwie die beiden Showmänner erwartet haben, komm, das machen wir einfach nochmal. Und das ging ja jetzt eigentlich nicht mehr. Es wurden ja jetzt konkretere Dinge erwartet. Aber das jetzt unter einen Hut zu bringen, diese beiden Vorstellungen, hat einfach nicht funktioniert.
Also kam dieser Gipfel vielleicht auch zu früh und war zu schlecht vorbereitet? Vielleicht auch, weil Donald Trump ja im Vorfeld so ein bisschen auf den Friedensnobelpreis geschielt hat?
Sagen viele, dass er sich da, dass er mit diesem Schielen auf den Frieden, auf diesen großen Friedensschluss, den er sich ja irgendwie ans Revers heften wollte, dass er den Frieden der koreanischen Halbinsel bringt, dass er sich da von der Denuklearisierung, von den konkreten Maßnahmen und Zeitplänen einfach ein bisschen hat ablenken lassen. Dieses Ziel hat er aus den Augen verloren.
Arthur Landwehr, wie
sehr? Aber nochmal, es kann doch nicht sein, dass man zu einem Gipfel hingeht und nicht weiß, was die andere Seite vorschlägt. So ein Papier ist fertig. Da steht drin, welche Seite was anbietet. So ist das aus. Und das ist das absolut Überraschende an dieser Geschichte, auch an dem Scheitern dieses Gipfels. Es muss einen Punkt gegeben haben, an dem eine absolute Lücke in einem solchen Papier ist. Und das ist etwas, was ich mir nicht erklären kann. Und wenn wir das erklären können, wer dafür verantwortlich ist und wie das passiert ist. Ich meine, was ich mir vorstellen kann, ist, da sind Fachleute, die stehen unter Zeitdruck und die schauen dann einfach über Probleme hinweg, einfach um ihren Chefs etwas Abstimmbares präsentieren zu können, aber haben die Probleme ausgeblendet, haben einfach versucht, drüber hinwegzugehen, wird schon werden, werden die schon hinkriegen. Mhm. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, aber das ist das wirklich Frappierende an dieser Situation.
Arthur Landwehr, Sie sind ja unser Washington-Korrespondent, wie schätzen Sie das ein, wie sehr wird Donald Trump unter diesem Scheitern leiden, persönlich, aber auch innenpolitisch? Ist jetzt sein Image als Dealmaker ramponiert?
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, weil er ja schon an der einen oder anderen Stelle wirklich auch Deals gemacht hat und Dinge vorangebracht hat. Aber es kamen ja hier mehrere Dinge zusammen. Das eine ist, ja, er hatte immer versucht, genau dieses Thema zu dem zu machen, das am Schluss mit seiner Präsidentschaft verbunden ist. Also jeder Präsident möchte für das Geschichtsbuch eine Sache haben, für die er steht, die mit dem eigenen Namen verbunden ist, bei der man auch dieses Attribut historisch nutzt. Und das wäre es ja gewesen. Wenn ihm das gelungen wäre, im ersten Schritt die Denuklearisierung von Nordkorea voranzubringen, einen Friedensvertrag für den Koreakrieg anzustoßen, das wäre wirklich etwas gewesen. Das ist der eine Teil, das muss man jetzt abwarten, ob er das noch hinbekommt. Die Zeit läuft am Ende dann doch vorbei. Im kommenden Jahr sind Präsidentschaftswahlen. Da muss man dann sehen, wie es weitergeht. Und das andere aber ist, dass er innenpolitisch unter massivem Druck steht. Diese vergangene Woche und die kommende Woche sind schon, sagen wir mal, sehr üble Wochen für Donald Trump. Da waren die Proteste und die Abstimmung im Repräsentantenhaus gegen den nationalen Notstand wegen der Mauer zu Mexiko. Dann die Aussagen von Michael Cohen, seinem früheren Anwalt.
Die ja genau zu der Zeit stattgefunden haben, als Trump in Hanoi saß.
Ja, das war aber auch schon eine Schweinerei. Das muss man einfach so sagen. Sowas tut man nicht. Aber
hat ihn das beeinflusst?
Er hat sich darüber beschwert in der Pressekonferenz. Und ich finde zu Recht, aber sowas macht man nicht. Aber so ist es, so ist Politik. Und jetzt kommt in der kommenden Woche eben auch noch der Abschlussbericht von Robert Mueller, dem Sonderermittler in der Russland-Affäre. Und es wäre gut gewesen für ihn, unter rein taktischen Gesichtspunkten, wäre es natürlich gut gewesen, wenn man auf einen wunderbaren Gipfel hätte blicken können, mit Schlagzeilen, die eben auch wieder dieses Wort historisch haben, dann wäre die Spitze weggenommen worden von all den Problemen, mit denen er da jetzt konfrontiert wird, all den Fragen, mit denen er konfrontiert wird. Und das ist jetzt eben nicht der Fall. Also da kommt er ein bisschen nackt nach Hause.
Es gibt Reaktionen aus den Vereinigten Staaten. Hören wir kurz rein. Thorsten Teichmann aus dem Studio Washington hat die zusammengetragen.
Die Rückkehr nach Washington kann keine leichte sein. Beim Gipfel mit Nordkoreas Diktator Kim sei Trumps Rechnung nicht aufgegangen, erklärt die politische Analystin Jung Park im US-Fernsehsender PBS. Der US-Präsident stehe damit aber nicht allein. Es war eine Fehleinschätzung auf beiden Seiten. Beide Männer waren so überzeugt von ihrer Beziehung und der Möglichkeit, ein Abkommen zu schließen, das beiden nützt, dass sie übersehen haben, dass die jeweils andere Seite womöglich nicht nachgeben wird. Trump und Kim konnten sich nicht über den Abbau von Atomraketen in Nordkorea einigen. Kein Abkommen, um US-Sanktionen zu lockern. Der frühere Mitarbeiter des US-Außenministeriums, Frank Januzzi, sagt, die USA müssten zunächst die Ausgangslage klären. Für Präsident Trump geht es um Abrüstung. Doch für Kim Jong-un geht es um Legitimität, Ansehen und Sicherheit. Deshalb wird er auch einem dritten, vierten oder fünften Gipfel zustimmen. Denn jedes Treffen bedeutet mehr Anerkennung und Status für Nordkoreas Diktator. Vor dem Gipfel in Vietnam war offenbar keine unterschriftsreife Abschlusserklärung ausgehandelt worden. Die Analystin Jung Park hofft auf einen Lernprozess. Es wird ein nächstes Treffen geben und ich hoffe, dass man dann auf der Arbeitsebene Fortschritte macht. Die Gespräche auf oberster Ebene sind gut und wichtig, um guten Willen zu zeigen, aber ebenso wichtig, wenn nicht gar wichtiger, ist die Arbeitsebene. Die größte Schlappe aber hat sich Präsident Trump in dieser Woche selbst zugefügt. Trump nahm den nordkoreanischen Diktator Kim in Schutz. Der habe von der Folter eines US-Studenten im Jahr 2016 nichts gewusst, so Trump. Der Student Otto Warmbier war kurz nach seiner Rückkehr in die USA an den Folgen der nordkoreanischen Haft gestorben. In Washington gilt Trumps Erklärung deshalb als geschmacklos.
Trump und Kim haben sich in Hanoi getroffen. Thorsten Teichmann aus dem Studio Washington hat die Reaktionen in den USA zusammengefasst. Hi, Info Politik heute zum Gipfel von US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim in Hanoi diese Woche. Ich spreche weiter mit unseren Korrespondenten Lena Bodewein aus dem Studio Südostasien und Arthur Landwehr aus Washington. Frau Bodewein, was heißt das denn jetzt für die Region, insbesondere für Südkorea? Wird es jetzt südlich des 38. Breitengrades wieder unsicherer?
Also der Präsident von Südkorea ist natürlich sehr schon enttäuscht, muss man sagen. Er versucht es aber als Teil eines Prozesses zu sehen und will sich da mehr einbringen, eben jetzt auch mit Nordkorea, mit den USA, um diesen Prozess einfach nicht auslaufen zu lassen, sondern damit es weitergeht, weil er sagt, das ist eine sehr gefährliche Situation und die ist eben jetzt genauso, wie sie vorher war und es muss sich etwas ändern, einfach damit wir in Frieden leben können und eben nicht in dauernder Gefahr sind. Das ist so das, wo er sagt, er will sich jetzt mehr einbringen und er war ja auch schon vor dem Gipfel von Singapur eine treibende Kraft, den wollte Trump ja schon mal absagen, da hat er sich wieder eingebracht und Das wird er jetzt, glaube ich, auch noch weiter treiben oder wieder forcieren, dass es irgendwie weitergehen muss. Das sieht er ja. Das sieht er ja auch einfach als Gefahr für sein Volk, wenn sich nichts mehr bewegt.
Kann man überhaupt irgendwie einschätzen, wie groß diese Gefahr, die von Nordkorea ausgeht, tatsächlich ist? Immerhin soll das Regime ja laut einer aktuellen Studie seit Mai 2018 5 bis 8 Kilogramm waffenfähiges Plutonium hergestellt haben. Zusammen mit etwa 150 Kilo hoch angereichertem Uran könnte das für 5 bis 7 weitere Atomsprengköpfe reichen.
Tja. Das würde ich mal, Entschuldigung, ich bin da ganz schlecht. Mein Vater war zwar Atomphysiker, aber so.
Also letzten Endes weiß keiner so genau, wie groß die Gefahr objektiv wirklich ist, die von diesem Regime ausgeht.
Das muss man einfach mal so sagen. Also es gibt ja so viele auch Bereiche, die einfach noch nicht präsentiert wurden oder auch Material, das einfach noch in anderen Dingen gelagert wurde. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, brennbares Material so herzustellen. Also sie haben wirklich noch ganze Vorräte und das, was Nordkorea angeboten hat, ist ja eigentlich nur, wir machen das nicht mehr und das werden wir in Zukunft nicht mehr machen. Also er hat ja nur gesagt, er wollte nur Dinge aufgeben, die sie sowieso eigentlich schon verabschiedet haben und andere Dinge, die sie unterlassen werden. Aber das, was da ist, ja, das wollte er jetzt nicht öffentlich vernichten oder aufgeben oder wirklich abräumen. Das heißt, es ist einfach noch jede Menge Potenzial vorhanden und damit eben auch die Gefahr. Und das ist, glaube ich, auch nach wie vor einer der psychologischen Gründe, warum er das nicht so leicht aufgeben will. Das ist ja sein Faustpfand,
Lebensversicherung.
Um die Welt auch in Angst und Schrecken zu versetzen. Kommt mit mir an den Tisch sonst.
Aber das waren die Amerikaner jetzt auch bereit zu akzeptieren. Man hatte ja ganz am Anfang hieß es ja, alles muss weg, alles muss vernichtet werden. Aber zu diesem Zeitpunkt für diesen Gipfel in Hanoi wären die Amerikaner bereit gewesen zu akzeptieren, dass Nordkorea die vorhandenen Waffen behält, aber nicht mehr neues Material herstellt, die Anlagen zur Anreicherung und zur Herstellung von Plutonium eben abbaut und zerstört. Das hätte noch lange Zeit dafür gesorgt, dass dieses politische und Kräfteungleichgewicht in der Region zugunsten von Nordkorea vorhanden ist. Etwas, woran ja sogar, nicht nur sogar, also auch China und Russland ein großes Interesse haben, das eines Tages zu beenden. Aber allen ist klar, das geht nur in Schritten, das geht nicht auf einmal. Denn wer würde am Ende des Tages noch mit Kim reden, wenn er denn keine Atomwaffen hätte, wenn er nur eine kleine Mittelmacht in dieser Region wäre? Also das weiß er ganz genau und deshalb geht es auch nicht und wird es nicht so sein, dass alles auf einmal abgeschafft wird.
Der Gipfel in Hanoi wurde von der Weltöffentlichkeit beobachtet. Tausende Journalisten waren da aus aller Welt. Und natürlich hat man auch in Berlin genau hingesehen, was da besprochen wurde. Die Reaktionen dort, die fasst Dagmar Pepping aus unserem Hauptstadtstudio zusammen.
Die Reaktionen aus der Bundespolitik schwanken zwischen Bedauern, Kritik an der Vorbereitung des Gipfels und gespannter Erwartung, wie es nach dem Abbruch der Gespräche weitergeht. Bedauern bei Außenminister Heiko Maas von der SPD.
Wenn es gelungen wäre, Nordkorea dazu zu veranlassen, sein Atomprogramm zu beenden und seine Atomwaffen zu verschrotten, wäre die Welt ein großes Stück sicherer geworden. Und insofern ist es bedauerlich, wenn es nicht zu einem Ergebnis gekommen ist. Aber wir sind tatsächlich skeptisch gewesen, weil auch in den letzten Monaten, auch nach dem Gipfel, den es bereits gegeben hat, es keine Fortschritte gab.
Maas plädierte im ZDF dafür, die Gespräche fortzuführen. Kritische Töne kommen aus Reihen der Union. Mit dem zweiten Treffen innerhalb von 8 Monaten sei Trump ein hohes Risiko eingegangen und habe Kim Jong-un stark aufgewertet, ohne dass dieser erkennbare Gegenleistungen erbracht habe, kritisierte Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion.
Donald Trump ist nach Hanoi gefahren, hat große Erwartungen auch im eigenen Land geweckt. Er braucht auch, glaube ich, einen außenpolitischen Erfolg nach dem, was in Washington im Augenblick los ist. Insofern ist es, glaube ich, schon auch für ihn ein bitterer Tag,
sagte Hart im Deutschlandfunk. Zeitgleich zum Gipfeltreffen in Vietnam fand in Washington eine Anhörung von Trumps ehemaligem Anwalt Michael Cohen vor dem US-Kongress statt. Dabei hatte Cohen Trump schwer belastet. Der Unionsaußenpolitiker Hart äußerte sich unzufrieden mit Trumps Vorbereitung des Gipfels.
Er sieht sich als den großen Dealmaker. Er will auch selbst zeigen, dass er verhandeln kann. Leider ist ihm das jetzt hier nicht gelungen. Leider muss man wirklich sagen, weil es natürlich gut wäre, wenn es eine Lösung für diesen Konflikt gäbe. Aber ich fürchte, die Sache ist dadurch jetzt nicht einfacher geworden.
Ähnlich äußerte sich Harts Parteifreund Friedrich Merz, der Vorsitzende der Atlantikbrücke. Der Verein hat sich der Pflege der deutsch-amerikanischen Beziehungen verschrieben. Es reiche nicht einfach nach Hanoi zu reisen und Kim zu treffen, bemängelte Merz ebenfalls im Deutschlandfunk.
Solche Gipfeltreffen müssen sehr, sehr sorgfältig vorbereitet werden. Da muss im Vorfeld auf der diplomatischen Ebene im Grunde genommen alles so weit vorbereitet sein, dass nur noch der Schlussstein eingesetzt werden muss. Und diese Vorbereitung ist ganz offensichtlich nicht geleistet worden.
Gespräche der USA mit dem Unsicherheitsfaktor Nordkorea seien gut und richtig, so Merz.
Aber es muss eben auch ein gutes Ergebnis dabei herauskommen. Und wenn kein Ergebnis dabei herauskommt, dann kann die Lage danach schwieriger werden, als sie vorher war.
Ungewohnt milde Töne zum amerikanischen Präsidenten kommen von der Linkspartei. Bei aller notwendigen Kritik an Donald Trump sei es richtig, dass er sich mit Kim Jong-un getroffen habe, erklärte Stefan Liebig, der außenpolitische Sprecher der linken Fraktion. Solange miteinander geredet werde, werde nicht geschossen, so Liebig. Der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Bijan Dzirzarai, zeigte sich auf Twitter wenig überrascht, dass das Treffen in Hanoi ergebnislos abgebrochen wurde. Es sei erwartbar gewesen, dass es keine Ergebnisse beim Abbau von Sanktionen und Atomwaffen geben würde, so der FDP-Politiker.
Das also die Reaktionen aus Berlin, zusammengefasst von Dagmar Pepping aus dem Hauptstadtstudio.
Perspektiven und Positionen auf den Punkt. Die Politik in HR Info.
Ordnen wir das weiter ein, gemeinsam mit unseren Korrespondenten Arthur Landwehr aus dem Studio Washington und Lena Bodewein in Singapur. Beide waren beim Gipfel in Hanoi mit dabei. Es gibt ja wirtschaftlich ganz viel Interesse an einer Annäherung der beiden Koreas. Vor allem im Süden wittert man gute Geschäfte, aber auch in den USA. Könnte das jetzt für die Zukunft doch noch wichtige Impulse liefern, dass diese Annäherung doch noch weitergeht?
Also ich dachte, das war ja auch der Grund, diesen Gipfel nach Vietnam zu holen, um einfach zu zeigen, das kann geschehen, wenn man sich öffnet und eben dann auch wirtschaftliche Chancen bekommt. Das sollte ja sozusagen das vorführen. Und es war ja auch etwas von diesen Lockstoffen. Wenn sich die beiden geeinigt hätten, hätte es ja auch wieder die Möglichkeit gegeben, die gemeinsame Industriezone von Südkorea und Nordkorea, Kaesong, wieder zu öffnen, was ja für das Regime von Nordkorea sehr wichtig war. Und die wurde ja 2016 geschlossen, was die ganzen Fabrikbesitzer, die dort waren und die jetzt oft auch nach Vietnam abgewandert sind, sehr unglücklich gemacht hat. Also es war ein Modell, das funktioniert hat und das eigentlich auch beide Seiten gerne wieder angenommen hätten.
Das Treffen in Hanoi gilt als gescheitert, aber es ist ja jetzt nicht gleich dieser ganze Prozess gescheitert. Wie geht's jetzt weiter? Ist dieser Prozess nur sozusagen von der Bühne in die Kulisse verlagert oder wird es auch weitere Treffen dieser beiden Staatschefs geben?
Das wissen wir natürlich nicht, ob es einen solchen Gipfel nochmal wieder geben wird. Was angekündigt wurde, zumindest von Seiten der Amerikaner, ist, dass man auf der Arbeitsebene jetzt wieder loslegt, dass man anfängt, die Probleme, die sich gezeigt haben, versucht auszuräumen. Also mit anderen Worten, es wird wieder verhandelt. Und wenn man dann soweit ist und hat ein wasserdichtes Kommuniqué, eine Erklärung, die dann am Ende wirklich beide unterschreiben, dann kann es natürlich wieder zu einem solchen Gipfel kommen. Ob das der Fall ist, das ist wirklich unsicher. Aber ich glaube schon, dass die Amerikaner ein großes Interesse daran haben, dass es zumindest zu einem Abkommen kommt. Ob es dann mit einem solchen Gipfeltreffen wieder sein wird oder eben auf einer anderen Ebene, das ist eine andere Frage. Aber man will schon weitermachen.
Es ist aber natürlich jetzt sehr schwer, auch von Nordkoreas Seite aus, sich jetzt wieder zu bewegen, weil sie relativ klar gemacht haben, wir verändern diese Taktik oder wir verändern unsere Haltung dazu nicht. Wir haben das geboten und wenn das nicht genommen wird, dann halt nicht. Wie absolut das jetzt zu sehen ist, keine Ahnung, aber dass es überhaupt so in die Welt gebracht wurde als klare Äußerung in einer dieser ganz seltenen Pressekonferenzen des Regimes, das war schon wirklich eine ganz klare Ansage. Und dagegen stand dann Mike Pompeos Aussage, ja, wir werden eben auf der Arbeitsebene weitermachen. Irgendwie ein bisschen, ja, wir würden aber gerne, es sah so aus wie jemand, der verschmäht wurde, aber sagt, wir würden aber gerne und wir wollen auch eigentlich und bitte, bitte lass es weitergehen.
Machen wir eine kurze Schlussrunde, Strich drunter. Was bleibt von diesem Gipfel aus Ihrer Sicht?
Ja, zum einen natürlich die Überraschung, dass so etwas tatsächlich wirklich scheitern kann. Und vielleicht ist einer der Sätze, der hängen geblieben ist und ganz wichtig ist, um mal etwas Positives ganz zum Schluss zu sagen. Ich glaube, es war Mike Pompeo, der gesagt hat, wenn man vergleicht, wo wir standen vor dem Treffen in Singapur und wo wir heute stehen, dann ist da ein riesiger Unterschied, völlig unabhängig davon, was mit diesem Gipfel war, welches Ergebnis wir hier erzielt bzw. nicht erzielt haben. Aber die Entwicklung selbst sei so dramatisch groß, dass allein das schon zähle. Und wenn das stimmt, Gut, dann kann man vielleicht das einfach festhalten und damit in die Zukunft gehen.
Lena Bodewein aus Ihrer Sicht?
Ja, der Status quo ist erhalten und ich fand die Reaktion der Linken ja ganz amüsant. Wer redet, schießt nicht. Das stimmt ja auch, solange miteinander geredet wird. Und das haben ja beide Seiten bekundet, dass sie nach wie vor dieses gute Verhältnis haben und dass sie auch reden wollen. Solange bleibt das stehen. Aber es ist natürlich nötig, in der Zukunft einfach etwas mehr zu bewegen. Und so schlecht vorbereitet wie diesmal will, glaube ich, keiner mehr sein.
Herzlichen Dank an unsere Korrespondenten Lena Bodewein aus dem Studio Südostasien und Arthur Landwehr aus Washington. Beide waren beim Gipfel von Trump und Kim in Hanoi mit dabei. Vertane Chance, Trump und Kim in Vietnam. Das war HR Info Politik. Heute zum Treffen von Donald Trump und Kim Jong-un diese Woche in Hanoi. Die Sendung zum Nachhören und den Podcast zum Runterladen gibt's auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schelt.